Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der SES am 17:30 Uhr, jetzt das Regionaljournal.
Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend mit dem ersten Fall von EHEC in der Zentralschweiz. Mit dem abfreiten Zusammengehen von FDP und CVP und den Gründen dafür. Und mit dem Wort vom Monat Mai im «Gseit ist gseit». Das Wetter, in der Nacht noch viel Regen, morgen trocknet es langsam ab, aber es bleibt kühl. Am Mikrofon ist der Thomas Heeb. Im Kantonsspital Luzern ist der erste Fall von der schweren Darmerkrankung EHEC bekannt worden. Gerade kurz vor der Sendung sind die Informationen reingekommen. Karin Portmann.
Die Person, die ist gestern Abend ins Kantonsspital Luzern eingeliefert. Man hat festgestellt, dass bei diesem Patienten, dass er eine schwere Durchfallerkrankung hat und dass es eben der EHEC-Keim ist. Beim Patienten ist es aber zu keinen weiteren Komplikationen gekommen. Das Spital hat gerade vorhin informiert, dass die Quellen und die Übertragungsweise von diesem Keim noch nicht klar sind. Auch nicht, ob es der gleiche Erreger, der gleiche Keim sei wie bei den Kranken- und Todesfällen in Deutschland. Das Spital, das Kantonsspital Luzern, nimmt die Situation ernst und wird laufend weiter informieren.
Bei der Mondo Biotech Stanz hat der Mann an der Spitze, der Fabio Cavalli, überraschend den Hut genommen. Nach dem Abgang vom Kopf von dem Biotech-Unternehmen weiss man nicht, wie es die Stanz jetzt weitergeht. Der Dario Belosi berichtet.
Die Überraschung war gross, als der GV Ende letzte Woche drei Gründungsmitglieder von der Stanz Mondo Biotech, der oberste Chef Fabio Cavalli, seine Frau und Pharmachefin Vera Cavalli und der Finanzchef den Austritt aus dem Biotech-Unternehmen bekannt gegeben haben. Dass etwas im Tun ist, hat sich schon Anfang April gezeigt, wo drei Verwaltungsräte per sofort ihren Rücktritt erklärt haben, weil sie mit der Strategie von Mondo Biotech nicht mehr einverstanden gewesen sind. Zwei davon sind mittlerweile ins Unternehmen zurückgekommen. Im Moment steht Mondo Biotech mit einer unvollständigen Führungskrew da. Es fehlt nicht weniger als der Präsident vom Verwaltungsrat und der Finanzchef. In den nächsten Tagen werden wir die Vakanzen besetzt haben, heisst es beim Unternehmen auf Anfrage. Mehr wird im Moment nicht dazu gesagt. Der Abgang von Fabio Cavalli überrascht darum, weil er Gründer, Verwaltungsratspräsident und das eigentliche Gesicht war von Mondo Biotech. Seine Vision war, seltene Krankheiten auf der Welt zu bekämpfen. Dafür forscht das Unternehmen aber nicht im Labor, sondern stöbert unter anderem im Internet nach alten Wirkstoffen und sucht neue Möglichkeiten, um die einzusetzen. Allerdings, ein neues Medikament hat das Unternehmen bis jetzt nicht vorweisen. Die Jahresbilanzen, die haben viele Ausgaben und praktisch keine Einnahmen ausgewiesen. Und das mit heftigen Folgen. Die Aktie von der Mondo Biotech, die seit dem August 2009 an der Schweizer Börse zu Zürich kotiert sind, die sind von Anfang an im freien Fall gewesen und haben bis Anfang dieses Monats 90% von ihrem Wert verloren. Bei Mondo Biotech hat man nicht gerne über das Geschäft geredet, dafür lieber über den geplanten Umbau vom Kapuzinerkloster Stanz, wo das Unternehmen mit Unterstützung vom Kanton Nidwalden seinen Hauptsitz hat. Niemand geringer als der Stararchitekt Norman Foster soll für rund 25 Millionen Franken das Kloster umbauen. Der Gerhard Odermatt, der Volkswirtschaftsdirektor vom Kanton Nidwalden, hat sich eigenhändig dafür eingesetzt, dass Mondo Biotech auf Nidwalden kommt. Der Abgang vom Kopf Fabio Cavalli hat er nicht erwartet.
Ich habe es mit grosser Überraschung einfach nur, zwar nicht direkt, zwar über eine Medienmitteilung. Und es ist in der Tat so, der Cavalli hat der Firma das Gesicht gegeben und ist auch eigentlich in der Anfangsphase dort, wo es um die Ansiedlung gegangen ist, immer unser Verhandlungspartner gegeben.
Er denkt, den Wechsel jetzt beobachten. Für den Kanton Nidwalden gäbe es im Moment keinen Handlungsbedarf. Er hoffe aber, dass der Umbau vom Kapuzinerkloster Stanz gleich noch angepackt werden
könnte. Mit einer Listenverbindung in den Mitteparteien 6 Sitze bei den Nationalratswahlen sichern. Die Idee haben die Parteileitungen von der Luzerner CVP und von der FDP ausgeheckt. Gestern Abend ist sie schon wieder gestorben. Die Delegiertenversammlung der FDP hat den Antrag der Parteileitung klar abgelehnt. Der Peter Portmann verfolgt für das Regionaljournal Zentralschweiz Luzerner Politik. Peter Portmann, ist denn jetzt die Annäherung der zwei grossen Konkurrenten schon wieder vom Tisch?
Für das Jahr auch schon. Das Nein der Liberalen ist deutlich. Und die CVP, die heute am Abend hat entscheiden wollte, muss jetzt die Diskussion gar nicht mehr führen.
Die FDP wäre ja bei diesem Bündnis die kleinere Partnerin gewesen. Können sich die Liberalen das Nein überhaupt leisten?
für die Nationalratswahlen wahrscheinlich schon. Zwei Sitze sollten die Liberalen, wenn sie nicht ganz massiv einbrechen können, halten. Anders sieht es aus bei den Ständeratswahlen. Dort ist die FDP auf die Hilfe der CVP angewiesen, weil sie den George Taylor im ersten Wahlgang allein nicht in den Ständerat bringt. Die CVP wird aber kaum eine gemeinsame Liste mit der FDP machen. Nachdem es gestern bei den Liberalen geheissen hat, eine Listenverbindung in den Nationalratswahlen nützt sie nur in der CVP. Mich dunkt, die FDP hat mit diesem Entscheid gestern die Wahlchancen von ihrem Ständeratskandidat verkleinert.
Gibt es denn überhaupt jemanden, der sich über den Entscheid von gestern freut?
Ich glaube, die SVP, weil gegen die wäre die Listenverbindung in erster Linie gerichtet gewesen. Die hat gegenwärtig das Restmandat und ist mit 3 Nationalratssitzen übervertreten. Und die Chancen von ihrem Ständeratskandidat, der allerdings noch nicht nominiert ist, sind ebenfalls gestiegen.
Und was ist denn mit den beiden neuen Parteien, mit den Grünliberalen und der BDP? Die werden eigentlich auch in der Mitte zugerechnet.
Umworben werden von allen Seiten, jetzt vor allem die Grünliberalen. Sie haben den Kantonsratswahlen aus dem Stand einen Wähleranteil von 6% gemacht. Die haben sich aber noch nicht entschieden, gut möglich ist, dass sie einfach allein antreten. In der BDP ist der Start bei den Kantonsratswahlen eigentlich abgeredet.
Also wenn es jetzt keine Listenverbindung gibt in der Mitte, ändert sich dann gar nichts an der Zusammensetzung von der Luzerner Nationalratsdelegation. Also bei 3 CVP, 3 SVP, 2 FDP und je 1 SP und 1 Grüne.
Ob sich nichts ändert, das kann man schon noch nicht sagen. Es kann ja auch noch viel passieren bis am 23. Oktober. Im Moment ist es so, dass die Linke ziemlich stabil scheinen. Die SVP, die legt normalerweise zu gegenüber vom Resultat im Frühling. Und dann stellt sich die Frage, ob die CVP und die FDP ihren Rückgang können stoppen oder ob sie noch einmal verlieren.
Soweit die Einschätzungen von Peter Portmann zu dem Abverhaltenversuch von einer Listenverbindung zwischen CVP und FDP im Kanton Luzern. Wieso als die Gräben zwischen diesen zwei Parteien so tief sind und wie weit das zurückgeht, dazu jetzt der Beitrag von der Anna Frey.
Der Kampf zwischen der FDP und der CVP im Kanton Luzern geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Kirche und Staat haben gestritten und daraus heraus hat es 2 Lager gegeben. Auf der einen Seite die föderalistisch-katholisch-konservative Partei, die heutige CVP, und auf der anderen Seite die Oppositionspartei, die Liberale, die heutige FDP. 2 verschiedene Denkweisen, die weit über Politik hinausgegangen sind. Das zeigt Markus Fuhrer. Er ist Geschichtsprofessor und arbeitet für den Kanton Luzern Parteiengeschichte auf an einem Beispiel.
Es hat dann vor allem Gemeinden gegeben, wo die Liberalen und die Konservativen recht starke Kräfte waren. Und in diesen Gemeinden hat es eigentlich so fast das Doppelleben gegeben. Das war eben so, dass man gewusst hat, welches ist ein konservativer Beiz und welches ist ein liberaler Beiz. Das ist aber auch bis zum Gewerbe gegangen. Also, dass man beispielsweise eben als konservative Kind zum konservativen Metzger geschickt hat, auch wenn sie vorher beim Liberalen hat müssen vorbeilaufen.
Der Kanton Luzern ist jahrzehntelang von diesen 2 Parteien regiert worden. Erst mit den Jahren haben sich die harten Fronten zwischen der heutigen CVP und der FDP ein bisschen gelockert.
Also man kann sicher sagen, dass man noch in den 50er Jahren ganz heftige Konflikte hatte und die sind geschürt worden und es ist ganz stark um religiöse Fragen gegangen, um das Verhältnis von der Religion zwischen den einzelnen Gruppen. Und dann kommt in den 60er Jahren eben schon ein gravierend, also ein spürbarer Wandel in der Gesellschaft. Das drückt sich einmal aus dann durch neue Bewegungen, die aufkommen. Ganz pointiert durch die 68er-Bewegung, das zeigt sich. Und das Frauenstimm- und Wahlrecht, das 1971 kommt, hat auch wieder mit dem zu tun, dass ein Wandel in der Gesellschaft stattgefunden hat.
Ab den 90er Jahren haben die beiden Parteien dann am linken und rechten Rand von der SP und der SVP Konkurrenz bekommen. Das hat den Druck auf die Mitte erhöht, sodass die FDP und die CVP sich angenähert haben und ab und zu zusammenarbeiten. Trotzdem geht es jetzt wieder hart auf hart. Die FDP will für die Nationalratswahlen im Herbst mit der CVP eine Keilistenverbindung eingehen. Der Geschichtsprofessor und Polithistoriker Markus Fuhrer hat eine Erklärung.
Es gibt sehr viele Berührungspunkte zwischen den beiden Parteien. Es ist mehr auch eine Frage, eine strategische Frage, ob das einen Gewinn bringt und in wem. Und das sind dann oft innerparteiliche Fragestellungen. Das macht es eben auch immer kompliziert, weil das sind gegebene Strukturen. Und Strukturen wollen sich immer auch erhalten, beziehungsweise die Menschen, die in diesen Strukturen sind. Und das macht es eben auch oftmals sehr langlebig, obwohl die Auseinandersetzung oder Konflikt schon lange nicht mehr die Geltung haben, wie sie früher hatten.
Der Markus Fuhrer glaubt aber, dass in Zukunft der Druck von links und rechts auf die Mitte noch stärker wird und der FDP und der CVP nicht viel anders übrig bleibt, als zusammenzuspannen.
Nachrichten. Im Fall vom Familiendrama zu Einsiedeln gibt die Polizei immer noch nicht mehr Informationen heraus, was genau passiert ist und warum der mutmaßliche Täter, ein 56-jähriger Familienvater, seine Frau und seine Tochter erschossen hat. Das sagt der Mediensprecher von der Kantonspolizei Schweiz, der David Meinel.
Die Aussagen von einem mutmaßlichen Täter sind die eine Information, die man hat. Man hat natürlich auch viele andere Informationen. Und bevor man da schlüssig kann sagen, was effektiv der Grund könnte sein, muss man den Abgleich machen. Und das braucht einfach gewisse Zeit.
Der mutmaßliche Täter bleibt weiter in Haft. Die Urner Regierung nimmt einen zweiten Anlauf für neue Regeln im Vormundschaftsrecht. Mitte März hat der Landrat das neues Gesetz hauchdünn mit einer Stimme Unterschied abgelehnt. Die Regierung hat jetzt festgestellt, dass es in der Vorlage ein paar unglücklich formulierte Erklärungen gab, die zu Missverständnissen geführt haben. Darum hat sie die Vorlage überarbeitet und bringt sie jetzt noch einmal vor das Parlament. Unter anderem will man eine neue Fachstelle schaffen, die sich um die Fälle kümmert, wo Kinder aus den Familien rausgenommen werden müssen. Auf der Gotthardstrecke soll es ab dem Fahrplanwechsel im Dezember mehr Züge geben. Laut dem Fahrplanentwurf wollen die SBB parallel zu den Eurocity-Zügen zusätzliche ICN-Züge fahren. So können wir den Taktfahrplan für die nationalen Verbindungen auch den aufrechthalten, wenn die internationalen Züge Verspätung haben. In der Tourismusregion Flüeli-Sörenberg soll es einen neuen Moorwasserpark geben. Auf dem jetzigen Spielplatz bei der Rossweid wollen die Bergbahnen einen Lehr- und Erlebnispark zum Thema Moorlandschaft bauen. Die Pläne dafür liegen öffentlich auf, man kann sie bis Ende Juni anschauen. Der Erlebnispark mit Inseln, Bach und Infotafeln zum Thema Moor soll im nächsten Sommer parat sein. In jeder Lebenslage ruhig, besonnen und wohlüberlegt reagieren, das wollen die meisten Menschen, aber lange nicht allen klingt es auch. Gelassen bleiben, das ist heute nicht einfach in einem Alltag, wo vor allem Hektik und Ungeduld dominiert. Kann man mehr Gelassenheit lehren? Der katholische Theologe und ehemalige Jesuit Lukas Niederberger, der Redakteur vom Luzerner Pfarrblatt, hat darüber ein Buch geschrieben. Heute Abend wird es in Luzern vorgestellt. DRS Religionsredaktorin Heidi Kronenberg hat mit dem Lukas Niederberger geredet.
Wer gelassen ist, der muss nicht ständig bemüht sein, dass er genügend gesehen, genügend bewundert, genügend geliebt wird. Wer nicht ständig um sein Ego besorgt ist, der ist so frei für anderes.
So sieht der Theologe und Buchautor Lukas Niederberger den gelassenen Mensch. Es gibt auf dem Buchmarkt schon etliche Ratgeber zum Thema Gelassenheit. Braucht es noch ein weiteres? Sein Buch dreht sich nicht um eine weltabgewandte innere Seelenruhe, erklärt der Autor. Ihm geht es darum, aufzuzeigen, wie man im hektischen Berufs- und Familienalltag können, engagiert leben, ohne völlig aufgesogen zu werden. Um die Kunst von einer engagierten Gelassenheit eben.
Engagierte Gelassenheit jetzt im Unterschied zur reinen Gelassenheit, würde ich sagen, auf der einen Seite heißt es, mich ganz einlassen auf eine Situation, auf Menschen, auf Projekte und gleichzeitig die Fähigkeit bewahren, mich auch ein Stück weit zu distanzieren. Also nicht fanatisch, verbissen, für oder gegen etwas kämpfen, sondern immer noch so eine Spur Distanz bewahren zu können.
Warum tun wir uns denn manchmal so schwer damit, die nötige Distanz zu bewahren und besonnen und überlegt zu reagieren? Im Buch «Die Kunst engagierter Gelassenheit» redet Lukas Niederberger von sogenannten Gelassenheitshemmer.
Das sind zum Beispiel Kränkungen oder Ängste, auch Existenzängste sehr oft, oder eine harte Kritik von jemandem. Und Ungeduld ist natürlich auch zuoberst auf der Hitliste von Gelassenheitshemmern.
Der Lukas Niederberger regt die Leserinnen und Leser in seinem Buch dazu an, ihr Leben zu überdenken und, wenn nötig, Veränderungen einzuleiten. Und kann man das Loslassen im Alltag auch ein bisschen üben? Es gäbe Techniken, sagt Lukas Niederberger. Jeder und jede muss aber selber herausfinden, was ihm auf den Sprung helfe. Bewusst ein- und ausschnaufen vor einer neuen Tätigkeit zum Beispiel. Meditieren, Sport treiben, Tagebuch führen. Manchmal helfe es auch, den Kleiderschrank oder das Bücherregal aufzuräumen, weil innere und äußere Ordnung zusammenhängen. Nichts Spektakuläres also, auch keine Rezepte. Aber machen müssen wir es. Über diese Gelassenheitstechniken heraus ratet der Theologe, das Leben als Prozess anzuschauen und Brüche und Scheitern zu akzeptieren. Es sei ein grosser Unterschied,
ob ich meine Biografie als einen linearen, karriereangepassten, weiß nicht was sehe, oder ob ich meine Biografie auch mit vielen Brüchen und Umwegen und Lücken sehe, als ein Lern- und Wachstums- und Suchprozess oder eben nicht.
Zufrieden oder eben Klassenleben wäre realistisch sein, aber gleichzeitig seine Träume und Visionen nicht verraten. Wer sich also ernsthaft mit dem Leben auseinandersetzt, kann gelassener werden. Dazu gehört aber auch das Akzeptieren von der eigenen Endlichkeit, sagt Lukas Niederberger. Wer den Tod von sich weise und auf ein möglichst langes Leben fixiert sei, finde ich kaum zur Gelassenheit.
Die Hälfte unserer Gesundheitskosten sollen offenbar so im letzten halben oder ganzen Lebensjahr anfallen. Es gibt die Maxime eigentlich in der Gesundheitspolitik, ein längeres Leben ist a priori und unter allen Umständen besser als ein kürzeres Leben. Und wenn ich so denke, Martin Luther King wurde 39, Marilyn Monroe 36, Jesus 33, Mozart auch 36 und die haben doch sehr vieles bewirkt. Das zeigt mir auf, ein langes Leben ist nicht automatisch wertvoller als ein kurzes Leben. Man muss sich aber mit der Endlichkeit befassen, wenn jemand ein Leben lang nur dagegen ankämpfen muss, eines Tages zu sterben, dann werde ich nie zur inneren Ruhe kommen.
Der Lukas Niederberger, Autor vom Buch «Die Kunst engagierter Gelassenheit, wie man brennt, ohne auszubrennen». Heute ist der 31. und wie immer am letzten Tag vom Monat kommen wir jetzt zu den Wort vom Monat. Im Mai handelt die von fliessenden Landschaften und schwebenden Gebäuden, von nebelbelogerten Spitälern und enttäuschten Fußballtrainer. Der Stefan Eijholz hat sie gesammelt und zusammengestellt. Gesagt ist gesagt.
Angefangen hat der Monat von der Verliebten mit einer überraschenden Trennung.
Ja, es ist ganz klar, dass ich enttäuscht bin, dass ich halt da muss Feld räumen, habe aber mit allem müssen rechnen.
Sagt der Fußballtrainer Ralf Frienger, nachdem er vom FC Luzern rausgefallen worden ist. Die Trennung hat der FCL-Präsident Walter Stierli wollen. Sein Herz schlägt für einen anderen Coach, für den Murat Yakin nämlich. Und das aus gutem Grund.
Wir wissen, dass der Murat Yakin in seiner Trainerkarriere keine Mühe gescheut hat, unten anzufangen.
Und darum passt er eben gut zum FCL. Eine ganz andere Trennung war im grossen Stadtrat von Luzern das Thema.
Die Salle Modulable steht vor dem Ende.
Das Projekt Salle Modulable in der bisherigen Form ist ganz sicher gestorben.
Jetzt ist die alte Dame tot. Kümmern wir uns also um die Lebendigen und tun wir auch in die investieren.
Zum Beispiel in die Manager von Novartis. Der Basler Pharmakonzern will an bester Lage am Zuckersee ein luxuriöses, internes Ausbildungszentrum aufstellen. Bauen soll das feudale Schulhaus des Star-Architekt Peter Zumthor. Und der plant eine Art Pfahlbausiedlung.
Auf Stelzen sind sie, dass die Landschaft unterdurch fließt. Dass man also den Fluss, die Wellen der Landschaft laufen lassen und die Gebäude oben drüber schweben.
Das tönt teuer. Und das weiss auch der Novartis-Chef Daniel Vasella. Aber dem ist das gleich.
Wenn ein Projekt gut ist, wenn es gut gebaut ist, wenn es gefällt, wenn es ankommt, dann vergisst man die Kosten. Und wenn es schlecht ist, sind die günstigsten Kosten zu viel gewesen.
Mehr aufs Geld schauen als Novartis muss der Kanton Schweiz. Aus Kostengründen soll darum eins von den drei Spitälern im Kanton geschlossen werden. Die Regierung hat entschieden, das Spital zu Einsiedeln zuzutun. Bei der Bevölkerung im Klosterdorf kommt diese Absicht nicht gut an. Schon aus praktischen Gründen können das Spital nicht zugehen, weiss die Passantin.
Das können sie nicht machen. Wie man bei so Flachen oder auf Schweiz, da steht manche Personen, bis sie drinnen sind.
Und wenn sie unterwegs sterben, ist noch zu wenig starkes Argument für ein Spital in Einsiedeln sollte sein, kann dann immer noch mit dem Wetter argumentiert werden.
Für die Regenspläne im Winter oder mit den Skitouristen, da können wir so landen. In der Schweiz können sie nicht, weil sie ein Nebelgewindchen haben.
Praktisch ist so ein Spital sowieso, weiss auch der Einsiedler.
Wenn man etwas hat, kann man schnell führen. Wenn man auf der Baustelle einen Unfall hat oder so, dann kann man schnell büetzen.
Und dann wieder weiter büetzen. Der Armin Hüppin, der zuständige Regierungsrat von der SP, weiss, beliebt wird man bei der Bevölkerung mit so Spitalschliessungsideen nicht.
Da bin ich auch genug Realist, um zu sagen, dass vermutlich auch in gewissen Regionen vom Kanton Schweiz heute Morgen generell die Gesichter des der Regierungsräte nicht gerade die sind, die man aufs Nachttischli stellt.
Dafür stelle ich schon gleich ein Bild vom Schweizer Finanzdirektor Kasper Michu von der FDP aufs Nachttischli. Als leuchtendes Beispiel, dass man auch eine Spardebatte mit vollem Einsatz und viel Lust führen kann.
Das ist jetzt gerade das richtige Geschäft, um nicht in die sogenannte Verpflegungsnarkose zu gehen nach dem Mittagessen.
Ein Schlaf ist beim rhetorischen Trommelfeuer vom Finanzdomteur Michel eh nicht zu denken.
Da haben wir es mit dem Königstiger unter allen Massnahmen zu tun. Das ist zweifelsohne so.
Und die, die dann gleich noch einnicken wollen, weckt der Finanzdirektor mit der Aussicht auf ein Zuckerli.
Und ich will sogar noch weiter ausholen und dem Sepp Öxler eine Antwort geben. Wenn wir diese Geschichte gut über die Bühne bringen und mit gut meine abschliessend und eine faire, gute Sache finden, dann können wir dann in einem Jahr die Kantonsratssession auch auf den Malediven machen. Es würde sich dann noch rendieren.
Um nachher das in Aussicht gestellte Geschenk ganz Finanzdirektor gerade wieder zurückzunehmen.
Sag es noch zum Protokoll. Das mit den Malediven war keine Einladung, das war nur eine Bemerkung. Danke vielmals.
Nichts zu lachen hat dagegen der Urs Dickerhoff gehabt. Der hat für die SVP in die Luzerner Regierung wollen, ist aber im zweiten Wahlgang abgeschlagen auf dem letzten Platz gelandet. Der Urs Dickerhoff, der auch den FC Emmenbruck präsidiert, hat die Niederlage sportlich erklärt.
Ja, das ist eben wie im Fußball, oder? Wenn man Chancen überkommt, in die zweite Halbzeit zu gehen, oder wenn man noch einmal 10 Minuten Verlängerung hat, dann muss man das nutzen. Nachher hat es eine Überraschung geben.
Aber nichts ist gesehen. Trost findet der gescheiterte Politiker Dickerhoff, vielleicht beim gescheiterten Fußballtrainer Frienger.
Es ist alles gut für etwas im Leben und ich denke, das tut sich in absehbarer Zeit, wenn es dann wieder reif ist, auch wieder das Türchen auf.
Gesagt ist gesagt. Das sind die Worte vom Monat Mai gewesen, zusammengestellt vom Stefan Einholzer. Regionaljournal Zentralschweiz, jetzt ist es da gerade 6:03. Das Wichtigste vom Tag, noch einmal kurz zusammengefasst von Peter Portner.
Am Luzerner Kantonsspital zu Luzern gibt es den ersten Fall von EHEC. Bei einem Patienten hat die Durchfallerkrankung aber nicht zu weiteren Komplikationen geführt. Quellen und Übertragungswege vom Keim sind laut Angaben vom Kantonsspital noch nicht klar. Beim Stanzer Biotech-Unternehmen Mondo Biotech hat Fabio Cavalli, der Mitgründer und oberste Chef, den Hut genommen, zusammen mit seiner Frau und dem Finanzchef. Im Moment sind mehrere Führungsposten beim Unternehmen vakant. Die Nidwaldner Regierung, die sich stark für Mondo Biotech eingesetzt hat, ist vom Abgang überrascht. Eine Listenverbindung von der Luzerner CVP und von der FDP bei den Nationalratswahlen kommt nicht stand. Die Delegiertenversammlung von der FDP hat sie gestern klar abgelehnt. Die Gräben zwischen den beiden Parteien sind offenbar noch zu tief und sie sind alt. Auswirkungen hat der Entscheid auch auf die Ständeratswahlen. Eine gemeinsame Liste von FDP und CVP gibt es kaum. Und das schmälert die Chancen vom FDP-Kandidaten. Die Turnregierung nimmt den zweiten Anlauf für neue Regeln im Vormundschaftsrecht. Mitte März hat der Landrat das neues Gesetz knapp abgelehnt. Die Regierung hat jetzt festgestellt, dass sie in der Vorlage ein paar unglücklich formulierte Erklärungen gehabt haben, die zu Missverständnissen geführt haben. Darum bringt sie die Vorlage jetzt noch vor das Parlament.
Zu den Wetterprognosen für unsere Region. Heute kommen wir zum Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend ist es stark bewölkt und überall fällt Regen. In der Nacht kommt immer kältere Luft her und so sinkt dann auch die Schneefallgrenze bis morgen am Morgen auf etwa 1500 Meter ab. Morgen bleibt es dann oft stark bewölkt, am Nachmittag ist es richtig Zugersee und Sembachersee dann aber doch meistens trocken, während vor allem an den Voralpen immer noch ein bisschen Regen fällt. Die Schneefallgrenze steigt dann aber doch wieder an, gegen etwa 2000 Meter. Morgen am Morgen zeigt das Thermometer etwa 10 Grad an der Rüss und an der Ufer vom Vierwaldstättersee. Am Nachmittag gibt es dann kaum mehr als 13 Grad zwischen Luzern und Zug. An Ufert ist es zuerst hochnebelartig bewölkt, im Verlauf des Tages gibt es aber doch mehr und mehr sonnige Abschnitte, vor allem zwischen Baar und Malters, und da gibt es immerhin schon wieder 19 Grad. Im Urnerland, im Muetital und im Wegital ist es hingegen noch länger grau und da kann es am Nachmittag auch nochmal einen lokalen Regenguss geben.
Das war es vom Regionaljournal vom Dienstag, 31. Mai. Für die Sendungen verantwortlich war Karin Portmann, mein Name Thomas Heb. Uns gehören Sie wieder, wenn Sie wollen, morgen Morgen, das erste Mal um 6:30. Und ständig findet ihr uns im Internet unter regionaljournal.ch. Jetzt gerade geht es hier auf der RS1 weiter mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.